Durch ein Mikroskop in die Vergangenheit schauen. Das klingt ein wenig nach einem Science-Fiction-Szenario. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um ein Forschungsgebiet. Die visuelle Kommunikation ist einigen wahrscheinlich ein Begriff. Die visuelle Kommunikation im Kontext früher mikroskopischer Entdeckungen wahrscheinlich nicht. Was Menschen gesehen haben, als sie damals, vor über 300 Jahren, durch ein Mikroskop geschaut haben und wie sie über etwas kommuniziert haben, was noch nie zuvor zu sehen war, erfahrt ihr jetzt. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Aileen Frozina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
In den vergangenen drei Folgen dieser Vergangenheitsstaffel von Ach Mensch hat sich schon gezeigt, wie interdisziplinär viele Forschungsprojekte ausgerichtet sind. Und so ist es auch in dieser Folge. Kunst bzw. Kunstgeschichte verbindet sich im Forschungsfeld des wissenschaftlichen Mikroskopierens mit der Biologie und der Wissenschaftsgeschichte. Zeichnungen von damals dokumentierten neue Forschungserkenntnisse, die dann rege ausgetauscht wurden. Was wir heute durch ein modernes Mikroskop sehen, wenn wir alte Präparate betrachten und was wir daraus lernen können, erklärt Sietzke Fransen. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Visualizing Science an der Bibliotheca Herziana am Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Frau Fransen, Sie arbeiten in einer Forschungsgruppe, die sich mit dem wissenschaftlichen Mikroskopieren auseinandersetzt. Wie darf ich mir da Ihre Arbeit vorstellen? Schauen Sie den ganzen Tag durch ein Mikroskop?
Nein, das wäre wunderbar eigentlich. Das machen wir gar nicht. Also die Forschungsgruppe arbeitet an die Visualisierung von Wissenschaften in der historischen Zeit, also frühe Neuzeit. Und Mikroskopie ist einer der Aspekte davon. Was wir dann eigentlich machen, wir suchen uns Bilder aus der frühen Neuzeit, also zwischen, sag mal, 1500 und 1700, die von Wissenschaftler gemacht worden oder benutzt worden sind in dieser Zeit. Und das kann Mikroskopie sein, kann aber auch Mathematik, Architektur, Magnetismus, alles, alle verschiedene Wissenschaften zusammen eigentlich. Und wir suchen diese Bilder, um zu verstehen, wie Bilder benutzt worden sind in der Kommunikation in dieser Zeit, wie die gemacht worden sind, was für Bildtraditionen benutzt worden sind von diesen Wissenschaftlern, wie sie in der Mikroskopie ist natürlich sehr wichtig, wie sie etwas abgebildet oder verbildet haben, was neu war, was sie noch nie gesehen haben. Aber es gab auch andere Forschungsgebiete, Mathematik, wo es schon eine lange Tradition von geometrischen Abbildungen gab. Also wir suchen uns diese Bilder aus, um mit das Bild als Zentralpunkt weiter in der Texte auch zu lesen, wie diese Bilder beschrieben worden sind, wie sie die Forscher in der frühen Neuzeit zwischen Bild und Text ihr Verständnis kommuniziert haben, sozusagen. Also wir lesen ganz viel und wir suchen Bilder und wir suchen dann auch noch, was auch sehr wichtig ist, Archivmaterial, um zu verstehen, wie diese Bilder gemacht worden sind, weil da kommt gleich auch ein Teil der Interdisziplinarität in die moderne Forschung nach vorne, weil es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wie diese Bilder gemacht worden sind, aber auch von wem. Und da gibt es gleich Künstler, die man benutzt, also die benutzt worden sind oder die mitgearbeitet haben eigentlich in die frühen Neuzeitforschungsprojekte.
Ich freue mich schon gleich, da mehr in die Tiefe zu gehen. Vorher möchte ich aber gerne noch mal von Ihnen wissen, was fasziniert Sie denn am Forschungsfeld, in dem Sie arbeiten und am Mikroskopieren?
Danke, das ist so eine schöne Frage, weil es gibt so viele Sachen. Es fasziniert mich, um zu verstehen, wie Leute, leider muss ich sagen, das sind meistens Männer in der Geschichte, wovon wir die Daten haben, aber Informationen haben, wie diese Männer Forschung gemacht haben, Wissenschaft, was wir jetzt Wissenschaft nennen würden, wie die das gemacht haben und wie die gedacht haben eigentlich. Und um durch wirklich diese Kommunikation als Zentralpunkt zu nehmen, habe ich das Gefühl, dass ich ganz nah dran komme. Ich lese nicht nur, was in das Buch von Galileo, was er geschrieben hat über seine Beobachtungen der Mond. Aber ich versuche wirklich auch die verschiedenen Stadien dieser Kommunikation zu verstehen. Also was ist geschrieben worden in der Briefe zwischen Kollegen? Was für Zeichnungen sind dort in diese Briefe mal ganz kurz als Skizze mitgeschickt worden? Also was sind die ersten Visualisierungen gewesen von dieser Männer, um sich verständlich zu machen zu dieser Kollegen, von was sie gesehen haben? Und wie ändert sich dann Richtung ein gedrucktes Buch? Und was hat, also was, wie sich diese Änderung von erste Skizze bis publiziertes Buch zeigt für mich wirklich eine Gedankenreihe oder Reihenfolge. Und das finde ich total faszinierend, für mich gibt es also eine Idee, dass ich ganz nah an dieser Wissenschaft bin. Und ich, warum ich mich eigentlich interessiere für diese Wissenschaftsgeschichte, ist auch, kommt von meinem eigenen Hintergrund. Ich habe zuerst Biologie studiert und danach Geschichte, und die Kombination ist für mich einfach super spannend.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Biologie und Geschichte. Dann haben Sie im Master Renaissance-Studien studiert. Wie sind Sie denn eigentlich dann überhaupt in dem Feld gelandet, in dem Sie jetzt arbeiten?
Also ich habe immer meine Faszinierung benutzt, um weiterzugehen, um die nächste Stufe zu machen. Also ich habe zuerst Biologie studiert, das fand ich sehr interessant, aber wollte nicht mein ganzes Leben im Labor verbringen und bin dann habe ein zweites Studium gemacht, also sogar Mediävistik, also Geschichte, aber dann mit Fokussierung auf Mittelalter, und war dann durch meine Interesse an Biologie und Medizin sehr schnell eigentlich in ein Gebiet, das ich überhaupt nicht kannte, aber der Wissenschaftsgeschichte gelandet. Ich wusste gar nicht, dass das besteht. Und war dann auch sehr stark am Ende meines Studiums der Mittelalter. Ich fand Mittelalter schon sehr interessant, aber ich war dann auch gleich interessiert in was passiert im 16. und 17. Jahrhundert, also 15. bis zum 17. Jahrhundert. Und das fällt eigentlich nicht mal im Mittelalter. Also da muss man ein bisschen weiter in der Zeit. Und deswegen habe ich mir dann ein Masterprogramm ausgesucht, wo ich die späten Mittelalter und frühe Neuzeit oder Renaissance studieren konnte. Deswegen bin ich nach London gegangen für meinen Magister am Warburg-Institut. Da bin ich einfach weitergegangen mit immer meiner Neugierigkeit über Mediziner und ihre Praxis in der frühen Neuzeit. Und dann habe ich meine Diss geschrieben über Kommunikation und Übersetzung von medizinischen Texten im 17. Jahrhundert mit einem Autor, ein flämischer Autor, Jan-Baptiste von Helmont, als der wichtigste Person in der DIS, aber gleich auch diese ganze europäische Geschichte von Benutzung von Sprachen, von auch wirklich schon diese Kommunizierung von Wissen und wie man manchmal Latein benutzt, aber manchmal auch besser in die eigene Volkssprache, also Deutsch, Niederländisch, Französisch oder Italienisch schreiben kann und will, um besser oder andere Sachen erklären zu können, als was man auf Latein machen würde. Und nachdem ich dann 4 Jahre an dieser sehr fast philologische Arbeit verbracht habe, haben mir die Bilder einfach, habe ich die vermisst. Weil ich selbst sehr visuell bin, und habe ich mir gewundert, was man auch bildlich machen kann. Und das muss nicht nur ein Diagramm oder eine Zeichnung von einem Instrument sein, aber auch wie man sich visuell Worte auf ein Papier schreiben kann, was natürlich so in die Word Clouds, die wir jetzt gut kennen, die gab es auch schon, anders natürlich, aber die gab es schon in der frühen Neuzeit, und die sieht man in Handschriften schon vorbeikommen. Also das ist eine Organisation von Wissen auf Papier, die nicht ausgeschrieben ist als Narrativ, aber mit Tabellen zum Beispiel sind auch sehr wichtig. Und dann habe ich mich Also das, die Frage, was passiert dann schon in diese visuelle Geschichte? Und dann war ich sehr, habe ich sehr viel Glück gehabt, bin ich in Berlin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte gelandet und später noch bei einem großen Projekt in Cambridge über wirklich Kunst und Wissen in der frühen Neuzeit. Also ja, ich habe mich einfach immer weiter gefragt und das Glück gehabt, dass ich dann auch bei Projekte und Forschungsprojekte Anschließung finden konnte.
Sie beschäftigen sich ja mit einem ganz bestimmten Menschen in Ihrer Forschung, nämlich dem Erfinder des Mikroskops, dem Antonie van Leeuwenhoek. Was ist denn seine Geschichte? Also wie kam es dazu, dass er als Tuchhändler das allererste Mikroskop gebaut hat?
Darf ich Ihnen gleich verbessern?
Ja, na
Weil,
klar.
weil er ist nicht der Erfinder der Mikroskop.
Ah.
Das ist eine, ein Fehler in der Geschichte, die hängen bleibt. Aber es gab schon Mikroskope am Anfang des 17. Jahrhunderts. Also, und Antonie van Leeuwenhoek, die schreibt oder die benutzt diese Mikroskop oder und verbessert die, aber das ist schon 50 Jahre später. Also die ersten Mikroskope sind die, wovon wir wissen, kommen auch aus der Niederlande und sind sehr schnell in Italien benutzt worden, auch in der Umgebung der Accademia dei Lincei. Das ist zum Beispiel, das ist die Akademie, wo auch Galileo Galilei beschäftigt war und er beschreibt schon in seinen Briefen, wie er mit Mikroskop arbeitet. Und
Okay.
Antonie van Leeuwenhoek ist nicht weniger wichtig, obwohl er die Mikroskop nicht ausgefunden hat. Er hat nämlich dann mit Er hat eine sehr kleine Mikroskope erfunden, nicht erfunden, also wirklich nicht erfunden, das darf ich nicht sagen, weil die gab es auch schon vor, dass er damit angefangen ist. Aber was er gemacht hat, er hat mit sehr kleinen, eigentlich eine runde, ein rundes Ball von Glas, wirklich so 1, 2 Millimeter. Hat er zwischen Kupferplättchen oder Silber oder Gold sogar festgemacht und dadurch hat er Sachen beobachten können. Das bedeutet, man hat ein sehr kleines Instrument. Ich hab ein kleines Replika. Das ist also das ganze Instrument ist vielleicht 5 Zentimeter groß. Das eigentlich sind das nur diese zwei Metallplättchen, die zusammengemacht worden sind. Und da drin gibt es diese kleine Lens. Und dadurch kann man etwas sehen, was man hier auf dem Punkt macht. Und dann schaut man durch diese Seite. Man muss das gleich ganz nah am Auge halten, um überhaupt etwas sehen zu können. Also das sieht total anders aus als eine moderne Mikroskope, wo man mit zwei Linsen, Binocular, etwas anschaut. Und damit konnte er plötzlich unglaublich viel sehen, weil diese Lense, die er gemacht hat, die sind nicht nur sehr stark, aber auch wegen dass er das in der Hand gehalten hat, konnte er sehr viel das bewegen und damit mit Licht spielen, und sehr viel einfacher als mit einem stehenden Mikroskop, die es auch schon gab im 17. Jahrhundert, hat er eigentlich mehr Flexibilität, um die unterschiedliche Sachen in der wie sagt man das auf Deutsch, in der Tiefe sehen zu können. Und damit hat er, also diese Flexibilität mit seinem Instrument hat dafür gesorgt, dass er sehr viele neue Sachen gesehen hat. Und er ist der Erste gewesen, also er war nicht der Inventor der Mikroskop, aber er hat zum ersten Mal Bakterien gesehen. Er hat zum ersten Mal bewegende Spermatozoen gesehen. Er hat also ganz viele Sachen, total kleine Sachen zum ersten Mal gesehen und beschrieben und gezeichnet oder hat seine Zeichner gefragt, das zeichnen zu lassen. Also das ist wirklich, ist unglaublich, was er gemacht hat. Und er ist jetzt auch so berühmt, weil er Also er hat angefangen, wenn er Anfang 40 war, zu korrespondieren, aber er hat sehr lange gelebt, bis Anfang 90, und hat also 50 Jahre lang Observationen gemacht. Und damit hat er einfach so viel gesehen und so viel beschrieben, dass wir ihn jetzt noch sehen als einer der wichtigsten Anfänger der Mikroskopie. Und man kann ihm wirklich ohne Fehler sozusagen der Vater der Mikrobiologie nennen.
Mhm. Okay, was hat er denn als allererstes mikroskopiert? Kann man das irgendwie aus Aufzeichnungen, kann man denen das entnehmen?
Also wir wissen natürlich nur, worüber er geschrieben hat. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, was er zum ersten Mal, wir wissen auch nicht genau, wann er angefangen hat mit Mikroskopieren, aber das erste Schreiben von ihm, das wir kennen, kommt aus 1673. Das war ein kleines Schreiben, also ein Brief war es wahrscheinlich nicht, so gar nicht, aber ein kleines Schreiben, das mit einem Brief von einer Kollege, Reinier de Graaf, ein Doktor, ein Mediziner aus Delft in den Niederlanden, nach London geschickt worden ist, wo die Fellows der Royal Society das gelesen haben. Der Reinier de Graaf hat eigentlich eine Introduktion gemacht für Antonie von Leeuwenhoek, die bei ihm in der Stadt Delft gelebt hat. Und der Reinier de Graaf hat gesagt, Sie in London sollten doch mal wirklich wissen von diesem Mann, weil er hat sich Mikroskope gemacht und damit kann man so unglaublich viel sehen. Und was hat Leeuwenhoek dann beschrieben in diesem ersten Brief? Das sind seine Observationen von Bienen. Mhm. Und Fliehen, also kleine Tierchen, Insekten.
Und jetzt haben Sie schon erzählt, wie es dazu kam, dass er mit der Royal Society in Korrespondenz getreten ist. Was können Sie denn aus den Aufzeichnungen entnehmen? Also wie hat er denn über etwas kommuniziert, was ja noch nie jemand zuvor gesehen hat?
Also das Interessante hier gleich ist, dass, wie ich gerade gesagt habe, es gab schon die Mikroskope 50 Jahre vorher und die erste Aufzeichnungen von Mikroskopisten sind alle über Bienen. Und damit ist diese Biene eigentlich ein Punkt geworden, womit man verstehen kann, was man sehen kann. Also dass Antonie von Leeuwenhoek diese die Biene benutzt hat, um zu zeigen eigentlich, was er sehen konnte mit seinem Mikroskop, ist sehr schlau gewesen, weil damit konnte er gleich schon sagen, was ich hier beschreibe, ist viel detaillierter, als wir bis jetzt gesehen haben und das ist wegen der Stärke meiner Mikroskope. Und er beschreibt, was er sieht. Er macht auch gleich, hypothetisiert gleich dabei oder also versucht gleich zu erklären, was er dann sieht und warum das so aussieht. In diesem Fall hat er auch, dann sagt er, dass er es besser gesehen hat als seine Vorgänger. Also das bedeutet, er weiß auch, was dass es andere Leute gegeben hat, die schon so etwas gemacht haben. Und er sagt, manchmal mit Namen, aber meistens auch ohne die zu nennen, ich kann es besser sehen.
Und was waren denn so damals Schwierigkeiten beim Mikroskopieren?
Es gab unglaublich viele Schwierigkeiten. Also der Antonie von Leeuwenhoek schreibt also dieses erste Schreiben in 1673. Wir müssen dann aber ganz gut verstehen, historisch in der Zeitlinie, dass in 1665, also 8 Jahre vorher, ein großes Buch publiziert worden ist von der Royal Society über Mikroskopie. Das Buch, das geschrieben worden ist von Robert Hooke und Micrographia heißt, ist wirklich einer der Höhepunkte der Mikroskopie im 17. Jahrhundert. Das Buch ist groß, aber hat auch ganz große Bilder drin, die man ausfalten konnte, manche. Und also visuell ist es auch sehr, sehr stark. In seiner Micrographia beschreibt Robert Hooke schon, dass er, wie er seine Mikroskope benutzt. Er sagt, er am liebsten benutzt er ein Mikroskop mit zwei Linsen. Dem eigentlich ist das ein kleines Stäbchen wie eine Teleskope, aber dann umgekehrt. Also zwei Linsen und das steht und darunter. Unter der Mikroskope kann man dann etwas hinlegen. Die Schwierigkeit dort ist gleich Licht.
Ja.
Weil das ist nur auffallendes Licht, also nicht wie wir heute mit einem Mikroskop arbeiten, wo man Licht von unten durch das Präparat hinscheinen lassen kann. Das ging noch nicht. Das hat man noch nicht verstanden. Es kommt dann ganz schnell, aber am Anfang haben die nur mit auffallendes Licht auf etwas von oben angeschaut. Aber um diese Lichtquelle wirklich fokussieren zu können auf dem Präparat, ist so eine Schwierigkeit, ist schon die erste Schwierigkeit. Diese Linse sind eigentlich, die waren auch schwierig. Die waren schwierig zu machen und die waren schwierig, um wirklich klar zu kriegen. Also dass die Qualität des Glas war eine Schwierigkeit. Also man muss sich auch bedenken, dass die, wenn man zwei von diesen Linsen benutzen muss, dann gibt es ganz viele unschärfe Seiten von der Linse. Also um wirklich etwas sehen zu können, und ist schwierig. Und die zweite Stufe ist natürlich, um dann zu verstehen, was man sieht, ist auch sehr schwierig. Mit Antoni von Leeuwenhoek gibt es auch viele Schwierigkeiten rund um das Instrument, zum Beispiel um das Präparat auf die Mikroskop kleben zu können und das hier hinterlassen zu können, sodass man das beobachten kann. Licht ist immer auch auch ein Problem und man kann sich vorstellen, dass es schwierig ist, um Flüssigkeiten zu beobachten mit ein Mikroskop, wobei man eigentlich nur einen Punkt hat, wo man etwas aufkleben kann. Also dafür hat Antoni von Leeuwenhoek gleich Kapilläre gemacht, sagt man das? So kleine
Kapillare?
Kapillare, genau. So von Glas hat er das gezogen, die waren total dünn, so dünn wie eine Haare, das schreibt er auch.
Also wie eine Glasfaser?
Ja, genau. Und damit, weil es diese kapilläre Wirkung, die sorgt dann dafür, dass man das nur in eine Flüssigkeit hinstellen muss und dann zieht sich das gleich innerhalb des Glases. Also dann kann man das benutzen. Das ist ganz dünn und das konnte er mit seinem Mikroskop benutzen und beobachten. Und damit hat er gleich auch zum Beispiel rote Blutzellen sehen können. Aber die Schwierigkeit war im ersten, also Flüssigkeiten. Und eigentlich, also darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber mit ein Teilteam von meiner Forschungsgruppe reproduzieren wir im Moment die mikroskopischen Experimente, die im 17. Jahrhundert gemacht wurden und beschrieben worden sind. Und was wir gleich, was uns gleich aufgefallen ist, ist einer der großen Schwierigkeiten, die ganz wenig beschrieben worden sind, ist eigentlich das Präparieren von den Präparaten. Also wie zieht man ein kleines Insekt auseinander, sodass man die Teilen sehen kann. Das ist unglaublich schwierig. Wie kann man Flüssigkeiten benutzen, um die zu stabilisieren? Wie sorgt man, dass es nicht alles auseinanderfällt? Also diese Stufe davor, die man zum Vorbereitung, um überhaupt etwas sehen zu können, ist unglaublich wichtig und sehr wenig beschrieben worden. Also das ist wirklich eine große Schwierigkeit und man kann sich damit auch gleich eindenken, wie interdisziplinär und eigentlich auch wie unglaublich skillful, also wie diese Männer gewesen sind, weil die konnten so viele Sachen gleicherzeit, die konnten diese Linse machen, die konnten da durchschauen, die konnten die Präparaten vorbereiten und manchmal konnten die sogar auch noch selbst zeichnen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr talentierten Menschen. Ja, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Sie haben das Mikroskop von Van Leeuwenhoek benutzt, um eines seiner älteren oder seine älteren Präparate anzusehen und dann davon eine Mikrofotografie aufzunehmen. Und dann haben Sie ein modernes Mikroskop genommen und Focus-Stacking-Bilder vom Präparat aufgenommen, also Bilder mit sehr starker Tiefenschärfe. Und dann haben Sie das Ganze gegenübergestellt. Was kam denn dabei raus?
Wunderbar. Also da gibt es noch eine kurze Hintergeschichte. Der Antoni von Leeuwenhoek hat nicht nur Briefe und Zeichnungen nach London geschickt, aber er hat auch ein paar Präparaten dahin geschickt. Und die gibt es noch. Also das sind Präparaten, die von ihm gemacht worden sind, mehr als 300 Jahre hier. Und die liegen einfach bei der Briefe im Archiv der Royal Society. Und wir haben das hingekriegt, dass mit der Archivar Präparaten aus London nach Leiden gebracht worden sind, in der Niederlande. Und in Leiden am Rijksmuseum Boerhaave, das Wissenschaftshistorisches Museum in der Niederlande, da gibt es noch verschiedene Originalmikroskope von Leeuwenhoek selbst gemacht. Und mit diesen Originalmikroskopen haben wir dann diese Originalpräparaten angeschaut. Das war natürlich sowieso unglaublich. Was daraus gekommen ist, ist, dass die sehr weit eingetrocknet sind. Also die sind jetzt wirklich alt. wir haben da auch gleich gesehen, wie schwierig und wie wichtig das Licht ist. Die Lichtquelle, wie das mit das Licht, das darauf kommt, aber wie man auch mit Licht einfach Sonnenlicht durch die Präparaten schauen kann, wenn man die Mikroskope bewegt. Die Licht und Bewegung und Flexibilität des Instruments eigentlich zeitgleich, wie gut diese sehr kleine Mikroskope gewesen ist und wie pragmatisch das eigentlich war. Damit hat er sie viel sehen können. Andere Sachen, die gleich da rausgekommen sind, ist die Frage eigentlich von der Präparation oder der Vorbereitung, wie sind diese Präparaten gemacht worden? Wer hat die gemacht? Wer und wie? Mhm. Und wir haben uns auch gleich gewundert, was dann eigentlich passiert, wenn man so etwas sehen kann, welche Entscheidungen gemacht worden sind, um dann das, was man sieht, durch die Mikroskope aufzeichnen zu können. Weil es gibt das sind keine Bilder, wie man jetzt mit fotografisch ein Bild machen können. Die Leute, die durch diese Mikroskop geschaut haben, das waren natürlich Leeuwenhoek selbst, aber das waren auch seine Mitarbeiter, die dann später das aufgezeichnet haben. Und die wussten nicht, was sie gesehen haben und die wussten also nicht, welche Entscheidungen die machen konnten. Die wussten nicht, was wichtig war. Und das, wenn man durch so eine kleine Mikroskope schaut, sieht man die Umgebung nicht. Also man kriegt gleich ein sehr detailliertes Bild und damit ist es auch sehr, sehr schwierig, ja, einfach die Entscheidung zu machen, was jetzt was ist. Mit diesem Zusammenbringen von diesen Präparaten und Mikroskopen haben wir uns gleich realisiert, dass wir ein größeres Projekt aufsetzen müssen, um mehr Präparaten zu machen, zu beobachten durch die Mikroskopen und auch andere Mikroskope des 17. Jahrhunderts und eine große Vergleichung zu machen zwischen die Zeichnungen und gedruckte Bilder, die wir haben aus der Zeit, um mehr verstehen zu können über diese Entscheidungen, die dahinter gelegen haben, um eigentlich zu verstehen, oder zu versuchen zu verstehen, was die Mikroskopisten im 17. Jahrhundert dachten zu verstehen.
Und wie hilft Ihnen denn dieses Wissen? Also warum ist es eigentlich wichtig zu wissen, wie die Menschen damals kommuniziert haben über ihre ganzen Ergebnisse? Warum ist das für uns heute relevant?
Ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist relevant, um zu verstehen, wie Wissen und Wissenschaft sich entwickelt. Es ist nämlich sehr, wenn man sich die Sachen anschaut, also diese Bilder, die gemacht worden sind und dann auch die Beschreibungen und die Hypothesen, die dazukommen, dann versteht man gleich, dass es fast nie gibt es gleich die richtige Antwort. Und die richtige Antwort, meine ich, dass es etwas gibt, das wir jetzt noch akzeptieren als eine wissenschaftliche Wahrheit sozusagen. Es gibt immer lange Diskussionen. Was ist denn das? Das könnte vielleicht so etwas sein, aber wie passt das denn zusammen mit den Theorien und die Philosophie, die wir im Moment haben? Können wir das erklären? Dann kommt eine Erklärung, die sich ganz gut anhört. Und dann kommt jemand anderes, der sagt, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Ich denke, dass wir das sehen und das wirkt so. Und also jetzt bin ich ganz vage, aber zum Beispiel in diesen 70er Jahren des 17. Jahrhunderts, nur dann ist deutlich geworden, wie die Reproduktionsteilen von der Frau wirken. Also bis in den 70er Jahre des 17. Jahrhunderts wusste man nicht, wie die Ovaria funktionieren, was da drin sitzt und wie man, also die und wie die Reproduktion von Mann und Frau zusammen funktioniert. Das war nicht deutlich. Das bedeutet, dass wenn Antoni von Leeuwenhoek zum ersten Mal Spermatozoen gesehen hat durch seine Mikroskope, hat er nicht verstanden, wie wichtig es war, dass diese kleine Tierchen, wie er die nannte, dass die sich bewogen haben und dass die ein Teil des DNAs von Menschen bei sich getragen haben, nämlich die 50% der Männer. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Er hat auch zuerst andere Sachen in das Sperma beschrieben als wichtiger. Er dachte, diese kleine bewegende Tierchen, die sind lustig, aber nicht wichtig. Er hat gedacht, es gibt schon den ganzen Mensch in das Sperma einer Mann. Und weil er das dachte, hat er das auch gesehen. Warum ist es wichtig für uns, um das zu verstehen? Ich denke, dass es auch für uns jetzt in der Gegenwart oder in jetziger Zeit ist es noch ganz wichtig zu verstehen, wie Wissen sich entwickelt. Und deswegen ist natürlich in der Allgemeinen die Wissenschaftsgeschichte auch relevant, weil wir jetzt auch noch Sachen herausfinden, die wir jetzt denken, dass die wahr sind, und dann kann nächste Woche jemand kommen und zeigen, dass das nicht stimmt. Und in unsere heutige Politik ist das auch sehr wichtig, um zu verstehen, was Unsicherheit und wissenschaftliche Wahrheit sind und dass sie sehr stark zusammenarbeiten.
Das sagt Sietzke Franzen. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Visualizing Science an der Bibliotheca Herziana am Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Franzen.
Super, gerne.
Sietzke Franzen hat mir während unseres Gesprächs übrigens eine Nachbildung eines Mikroskops von Van Leeuwenhoek gezeigt, was sie versucht hat, möglichst verständlich zu beschreiben. Mit einer kurzen Recherche findet ihr das aber auch im Internet. Gebt bei Google dafür am besten Leeuwenhoek Mikroskop ein und dann findet ihr zahlreiche Bilder. Die Forschung von Sietzke Franzen zeigt, wie wichtig es ist, bestehende biologisch-medizinische Annahmen immer wieder zu hinterfragen, denn auch diese sind immer an einen bestimmten Wissensstand geknüpft. Die nächste Folge von Ach Mensch erwartet euch übrigens in 2 Wochen am Mittwoch. Und wenn ihr es euch ein bisschen einfacher machen wollt, dann folgt doch einfach diesem Podcast, sodass ihr keine der kommenden Folgen mehr verpasst. Uns findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Mein Name ist Aileen Wrozina, die Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.
Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.